Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Die Kritik an Peter Handke als Träger des Literaturnobelpreises ebbt nicht ab, während der Surkamp Verlag eine 24-seitige Verteidigungsschrift in die Welt schickt. Das erste Thema.
Für mich ist dieses Festival ein ganz besonderes, weil es den Aufbruch in die Freiheit mit widerspiegelt. Und das zu vergegenwärtigen, das glaube ich, ist die große Leistung des Festivals, gerade jetzt in diesem Jahr.
Der vielleicht SPD-Chef Olaf Scholz, Schirmherr des Cottbusser Festivals für osteuropäischen Film, Fazit ist auch dabei, genauso wie bei Crossing Borders, dem Festival für afrikanische Literatur in Köln. Der Protest gegen den Literaturnobelpreisträger in spe, Peter Handke, geht weiter. Dutzende Frauen aus Srebrenica haben heute vor der schwedischen Botschaft in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo protestiert, wo gerade die Kronprinzessin zu Besuch ist. Wir sind nicht einverstanden mit der Verleihung an einen derjenigen, die das Verbrechen und den Völkermord unterstützt haben und auf der Seite des Verbrechens stehen, so eine der Mütter, die ihren Sohn verloren hat. Vahidin Preljevic ist Professor für deutschsprachige Literatur an der Universität in Sarajevo. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
War der Protest heute ein stiller oder sorgte er in der Stadt für viel Aufsehen?
Er war eher ein stiller Protest. In den Medien wurde ausführlich darüber berichtet, aber es war keine große Masse vor der Botschaft. Aber die Mütter von Srebrenica, die Opferverbände, haben gesagt, sie würden jetzt jeden Dienstag um dieselbe Zeit protestieren.
Im deutschen Online-Kulturmagazin Perlentaucher wird ein Text von Ihnen erscheinen, in dem Sie sich mit Peter Handke beschäftigen. Was haben Sie untersucht?
Ich habe einen Teil seiner literarisch-politischen Biografie untersucht, der bis jetzt leider im deutschsprachigen Raum zu wenig bekannt ist. Es geht vor allem um das Umfeld, das Literarische wie auch das Politische, in dem sich Peter Handke seit den letzten fast 25 Jahren bewegt, wenn er in Belgrad ist. Es geht darum, mit welchen Autoren beispielsweise er in Belgrad zu tun hat, mit welchen Politikern. Es geht genau genommen um einen Tag, der mir sehr paradigmatisch erscheint in diesem Zusammenhang. Ein Tag aus dem Jahr 2013, wo er drei Ehrungen entgegennimmt. Eine vom Präsidenten der Republik Serbien, Tomislav Nikolic, dann einen Literaturpreis und dann wird er auch noch Mitglied der Akademie der Republika Srpska. Und da geht es um Laudatoren, um Intellektuelle aus einem rechtsnationalistischen Umfeld, mit denen er da zu tun hat und die beispielsweise auch Reden halten.
Zu welchem Schluss kommen Sie?
Ich komme zu dem Schluss, dass sich Peter Handke ja in einer Kontinuität, die sehr verstörend ist, fast ausschließlich im nationalistischen Milieu in Serbien bewegt, serbische Nationalisten unterstützt und wenig oder gar nicht mit dem anderen, mit dem europäischen Serbien tun hat.
Das heißt, das tut er als Bürger, als Zivilist, Peter Handke?
Das tut er als Bürger, aber auch als literarische Persönlichkeit, Peter Handke, denn es sind ja literarische Veranstaltungen, an denen er dort teilnimmt. Es sind symbolische Akte, die sehr wichtig sind, also hochgradig symbolisch sind. Man kann das, glaube ich, so nicht trennen, weil auch ein Bürger Peter Handke ist nach wie vor Literat, auch wenn er Bürger Peter Handke ist. Er ist beides. Er sagt ja auch in einem Interview, das, was ich sage und das, was ich schreibe, ist eins. Es gibt keinen Unterschied.
Um seinem Autor zur Seite zu stehen, hat der Surkamp Verlag gerade 24 englischsprachige Seiten in viele Länder verschickt, weil dort, und jetzt zitiere ich Surkamp, die meisten schrägen, Schrägstrich, teils falschen Zitate von Peter Handke auftauchen. Ist dieser wohl einmalige Hilfsdienst eines Verlags für seinen Autor verständlich in gewisser Weise oder gießt er noch mehr Öl ins Feuer?
Ich fürchte, es wird noch mehr ins Feuer gießen, denn ich habe die Möglichkeit, dieses Dokument einzusehen. Sie relativieren Handke-Kritik, die sich auf bestimmte Zitate von ihm beziehen, mit anderen Zitaten von Handke. Also in den kritischen Aufsätzen und Essays über Handke, die jetzt in den letzten Wochen erschienen sind, habe ich nicht gefunden, dass der Handke irgendwo falsch zitiert würde. Sicher gab es auch solche Fälle, aber das ist, glaube ich, schon seltsam, dass ein Verlag auf solche Art und Weise agiert. Aber ich finde das durchaus ständig. Die schwedische Presse berichtet sehr intensiv auch über die deutsche Debatte und gerade auch über dieses neu aufgetauchte Briefe-Interview. Und offenbar fürchtet der Verlag, dass die schwedische Akademie durchaus noch einmal darüber nachdenken könnte.
Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass der Text von Suhrkamp, diese 24 Seiten, die Sie gelesen haben, wiederum selbst falsch zitieren, um den Autor zu schützen?
Das würde ich jetzt so nicht sagen, dass Sie falsch zitieren, aber Sie bringen nur Beispiele von Handke-Kritikern, die Ihnen passen. Sie stellen beispielsweise auch seinen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung von 2006 ganz falsch dar. Zum Beispiel sagt er dort zwar, das ist richtig, dass Srebrenica das schlimmste Verbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg ist, aber gleich zwei Absätze weiter sagt er, dass das kein Völkermord ist, sondern dass vielmehr die Leute aus Srebrenica einen Völkermord begangen haben und dass dieses Verbrechen, das danach gekommen ist, eine Rache dafür gewesen sei. Das ist also der Text, auf den Sie sich zum Beispiel beziehen. Sie tun genau das, was Sie den Kritikern vorwerfen. Sie reißen seine Zitate aus dem Gesamtzusammenhang raus.
Vahidin Preljevic, Professor für deutschsprachige Literatur an der Universität in Sarajevo. Vielen Dank für Ihre Meinung.
Danke auch Ihnen.
Fazit fragt heute zum zweiten Mal, was vom Osten übrig blieb. Denn in 4 Tagen jährt sich ja der Mauerfall zum 30. Mal. Hier die Antwort von Theatermacherin Enne Quiñones.
Die Menschen auf jeden Fall. Und die Gedanken, die manchmal dann eben andere sind, mit einer Erfahrung des Scheiterns eines Staates, hat man dann einfach andere Gedanken im Kopf. Das hat was auch Empowerndes, dass man weiß, wie es ist, wenn was wegbricht. Und dann kann man vielleicht auch etwas differenzierter auf manche Dinge gucken und nimmt sich selbst manchmal auch nicht so ernst. Wenn man jetzt in der DDR sozialisiert ist, dann war das ja ein Prozess zu verstehen, dass Konkurrenz ein Moment ist, was eine Gesellschaft sozusagen zusammenhält wie diese. Wenn man dann noch weiter Richtung Osten geht, Polen, Rumänien, Ungarn, kann man manchmal schon mehr Verwandtschaft feststellen im Denken, als wenn man Richtung Westen sich bewegt. Was ich auch generell so ein Fakt finde, dass das Bild der bürgerlichen Familie oder das Bild der Frau oder wie die Position der Frau in der Gesellschaft ist, sehr viel konservativer ist, einem da was dann übergeholfen worden, als das, was man selber kennt aus der eigenen Praxis, aus den eigenen Lebensumständen. Es wurde nicht so viel problematisiert, waren auch andere Voraussetzungen. Natürlich ganz pragmatisch gesehen, wenn du ein Kind kriegtest, dann konntest du halt ein Jahr für 70% deines Gehaltes zu Hause bleiben, egal was da irgendein Mann oder irgendjemand anders verdient, konntest das selber unabhängig von so einem Kontext entscheiden. Auch einen Kindergartenplatz zu finden war überhaupt kein Problem. Also all diese ganz banalen Sachen und das Wort alleinerziehend gab es eigentlich nicht. Ist ja vielleicht auch ein bisschen so, wie so ein Schimpfwort oder abwertend, wo man so denkt, was will man damit eigentlich sagen? Das ist halt das schlechte Gewissen eines bürgerlichen Familienzusammenhangs dann. Unser Leben lang haben wir nicht erbrochen. Man brauchte keine Steuererklärung machen, kann man wieder sagen. Der Staat muss jetzt auch nicht für alles sorgen, was seine Bürger betrifft. Aber ich persönlich habe das als sehr angenehm empfunden, dass ich mich damit nicht befassen musste. Krankenversicherung, all diese Sachen, auch das gemeinschaftliche Bewusstsein war schon anders geprägt.
Was vom Osten übrig blieb, morgen die Antwort von Maifunk Kollatz. Nicht mehr lange, dann feiert auch das Festival des osteuropäischen Films in Cottbus seinen 30. Geburtstag. In der Nachwendezeit gegründet, ist es inzwischen eine GmbH und zeigt doppelt so viele Filme wie am Anfang. Anders auch als im Gründungsjahr 1991 haben Filme aus Osteuropa inzwischen nicht wenige Oscars, Goldene Palmen, Löwen und Bären gewonnen. Heute Abend war die Eröffnung im Brandenburgischen Staatstheater. Carsten Beyer, den Eröffnungsfilm Smuggling Hendrix hat ein zypriotischer Regisseur gemacht. Hat das Festival eine andere Landkarte als ich?
Naja, also sagen wir mal rein geografisch gesehen liegt Zypern ja tatsächlich östlich von Cottbus, könnte man also auch noch dazu bringen. Aber natürlich gehört das Land nicht zu den traditionellen Filmländern Ost- und Mittelosteuropas, die man jetzt hier erwartet in Cottbus. Es hat sich aber doch in den letzten Jahren auch schon angedeutet, dass man da den Blickwinkel auch ein bisschen erweitern will in Richtung Baltikum, in Richtung Kaukasus und jetzt eben auch in Richtung Südosteuropa. Das hat auch ein bisschen was mit der Situation auf dem europäischen Festivalmarkt zu tun. Sie haben es angesprochen, viele Regisseure, die früher noch stammgästig an Cottbus waren, werden mittlerweile von den großen A-Festivals umworben in Cannes oder in Berlin oder in Venedig. Also da muss sich Bernd Buder, der Cottbuser Programmchef, schon auch was einfallen lassen, um seinen Besuchern dann trotzdem immer noch ein spannendes Programm zu bieten. Aber ich finde, dass ihm das immer wieder ganz gut gelingt und der heutige Eröffnungsfilm war durchaus auch ein gutes Beispiel dafür.
Worum geht's denn?
Naja, Smuggling Hendrix, das ist ein Film über eine geteilte Stadt, insofern passt er auch ganz gut in die Zeit, ein zerrissenes Land auch. Der Musiker Janis, gespielt von Adam Bustukos, der will die Insel eigentlich verlassen, weil er keine Zukunft mehr für sich sieht, aber kurz vor der Abreise entwischt ihm sein Hund, Jimi Hendrix. Und der rennt dann einfach auf die andere Seite der Mauer in den türkischen Teil der zypriotischen Hauptstadt Nikosia. Und wenn er diesen Hund nun zurückhaben will, dann muss er mit den Türken irgendwie zusammenarbeiten, mit denen reden. Und das ist was die griechischen Zyprioten eigentlich gar nicht so mögen, weil sie nämlich die Türken als Besatzer ansehen. Und wie er dann so durch die Amtsstuben und die Polizeistationen und so weiter da pilgert, da merkt er, ach, die sind eigentlich auch nicht so anders wie wir. Also das ist so eine Mischung aus Komödie, Polizsatire und auch so ein bisschen Märchen und zeigt ganz gut so die Wunden und die Widersprüche, die eine Teilung ja immer mit sich bringt. Also insofern passt da eigentlich ganz gut nach Cottbus dieser Film und er passt eben auch gut in die Zeit unmittelbar vor dem 30. Mauerfall-Jahrestag.
210 Filme gibt es in diesem Jahr in Cottbus. Die 12 Spielfilme im Wettbewerb konnten Sie schon sehen. Was ist denn da im Angebot?
Ein sehr breites Angebot, würde ich sagen. Da ist jetzt nicht unbedingt der ganz große Überflieger dabei in diesem Jahr. Also kein Film, von dem man jetzt sagen würde, der kommt auch für einen Oscar in Frage. Aber sehr gut gefallen hat mir zum Beispiel Nationalstraße, ein Film von Stefan Altrichter aus Tschechien. Der spielt in einer Plattenbausiedlung am Rande von Prag. Als da die einzige Kneipe des Viertels in eine Erlebnisgastronomie umgewandelt werden soll, proben die Bewohner den Aufstand, allen voran der Handwerker Van Damme, der mit seiner Glatze und seiner Bomberjacke und den vielen Tattoos so ein bisschen so aussieht wie so ein klassischer Hooligan, der aber durchaus auch einen klaren moralischen Kompass besitzt. Das ist eine sehr schöne Milieustudie, dieser Film. Aus Bosnien kommt ein Thriller über korrupte Polizisten, aus Kroatien so ein Coming-of-Age-Drama über einen jungen Mann an einer christlichen Schule. Und mein Favorit, das ist ein Film aus einer Region, da habe ich noch gar keinen Film gesehen, nämlich aus Jakutien, das ist ganz im Nordosten von Russland. Da verschlägt es einen jungen Mann auf eine einsame Insel im Polarmeer. Der soll da auf die Fuchsfarm seines Onkels aufpassen und um der Langeweile zu entgehen, freundet er sich mit einem alten Fischer an und die beiden starten ihren eigenen YouTube-Kanal. Eigentlich um die verschollene Tochter des Fischers wiederzufinden, aber die machen dann alle möglichen Späße und Challenges und das ist wirklich, klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen albern, ist aber ein unheimlich lustiger, auch ein sehr kluger Film, so eine Mischung zwischen Buddy-Movie, Mediensatire und auch so ein bisschen Zivilisationskritik, also sowas habe ich ehrlich gesagt im Kino lange nicht gesehen und sowas kann man in Cottbus dann auch tatsächlich entdecken.
Und hinter diesen doch sehr unterschiedlichen Geschichten steckt da inhaltlich eine gemeinsame Schnittmenge?
Naja, ein großes Thema ist natürlich immer hier so das Individuum im Kampf gegen das Kollektiv. Ob da nun jetzt ein Handwerker gegen den Umbau der Plattenbausiedlung kämpft oder ein Polizist gegen die Korruption seiner Kollegen. Da steht am Ende immer die Ohnmacht des Einzelnen gegen die Macht der Vielen. gesellschaftlicher Wandel und auch die Schwäche staatlicher Strukturen spielt auch gern mal eine Rolle, so wie in dem georgischen Film Das Schwein. Daneben so zwei Kleinkriminelle einen halbwüchsigen Jungen gefangen, um von dessen Eltern ein Lösegeld abzupressen. Aber dann machen weder die Eltern noch die Polizei irgendwelche Anstalten, diesen armen Jungen zu befreien. Also man merkt schon so, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer gibt es in Osteuropa viele sehr unterschiedliche Probleme, aber noch nicht so viele Lösungen.
Und wie viel 30 Jahre Mauerfall in Deutschland bietet das Festival?
Da gibt es auch eine eigene Filmreihe, Bleibt alles anders heißt die. Da laufen Filme sowohl aus der unmittelbaren Nachwendezeit als auch ganz aktuelle Produktionen, die eben zeigen, wie weit die deutsche Einheit vorangekommen ist oder eben nicht vorangekommen ist auch teilweise. Da trifft also beispielsweise das deutsche Kettensägen-Massaker von Christoph Schlingensief aus dem Jahr 1990 auf einen neuen Dokumentarfilm von Florian Kunert. Fortschritt im Tal der Ahnungslosen heißt der, über die Erfolge des Rechtspopulismus in Sachsen. Also das ist ganz interessant, weil dann auch noch eine internationale Perspektive dazukommt. Da laufen nämlich nicht nur Filme aus Deutschland, sondern beispielsweise auch aus Tschechien und aus der Slowakei, die eben auch diese Zeit beleuchten.
Und wird jetzt nur geschaut oder auch miteinander geredet?
Da wird auch dann natürlich drüber diskutiert anschließend. Und ich muss sagen, auf diese Diskussion bin ich eigentlich fast am meisten gespannt. Cottbus ist ja eine der Städte in Deutschland, in der sich die Unzufriedenheit mit der Nachwendeentwicklung in den letzten Jahren besonders deutlich manifestiert hat. Viele Menschen in Lausitz haben hier ihre Arbeit verloren, zum Beispiel durch die Schließung der Braunkohletagebau und so weiter. Also der Frust ist groß, die Fremdenfeindlichkeit hat auch zugenommen. Die AfD war sehr stark hier bei den letzten Landtagswahlen. Gleichzeitig ist Cottbus aber ja auch eine sehr internationale Stadt. Es gibt eine Uni mit Studenten aus aller Welt, es gibt ein Theater, es gibt ein Orchester und es gibt eben auch dieses tolle osteuropäische Filmfestival. Und diese beiden Welten stoßen hier aufeinander und das ist natürlich auch immer interessant.
Carsten Beyer für uns über die 29. Ausgabe des Osteuropäischen Filmfests in Cottbus. Heute Abend hat es begonnen und dauert bis zum 10. November. Jetzt kommt Oliver Thoma.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Betreiber des Berliner Kultkinos Movimento fürchten um ihre Existenz. Die Immobilienfirma Deutsche Wohnen will das Gebäude in Berlin-Kreuzberg verkaufen, in dem sich neben Wohnung auch das Kiezkino befindet. Die Betreiber des Movimento befürchten eine Verfünffachung der aktuellen Miete und wollen das Lichtspielhaus retten, indem sie es selber kaufen. Um die mehr als 2 Millionen Euro für die Filmräume zusammenzubekommen, haben sie eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Die Spendenkampagne wird von Kunstschaffenden und Filmemachern wie Tom Tückwer unterstützt, der fast 15 Jahre als Filmvorführer, Kassierer und Programmierer im Movimento gearbeitet hat.
Wenn wir ausgerechnet das jetzt verlieren, dann ist das ein ganz schlimmes und auch irgendwie destruktives Zeichen. Ich muss auch sagen, ich finde, der Bezirk kann sich jetzt nicht auch so weiter herunterwirtschaften, also Kreuzberg, dass solche repräsentativen Ideen von Stadtleben verloren gehen. Wir machen die Stadt kaputt so.
Sagt Tom Tückwer. Das Movimento wurde 1907 eröffnet und ist eines der ältesten Kinos in Deutschland. Der Regisseur Rosa von Praunheim erhält für seine Verdienste um den deutschsprachigen Film den Ehrenpreis des Saarbrücker Filmfestivals Max-Ophüls-Preis. Er sei durch seine Filme zum öffentlichen Wegbereiter der Schwulenbewegung in Westdeutschland geworden, erklärten die Festivalorganisatoren. Viele Beiträge des Nachwuchsfilmfestivals wären ohne das Wirken Praunheims nie entstanden. Praunheim hat seit 1967 rund 150 Kurz- und Langfilme gedreht. Seine Art des Erzählens sei direkt, persönlich und teils unkonventionell. Das Filmfestival Max-Ophüls-Preis findet vom 20. bis 26. Januar 2020 statt. Der undotierte Ehrenpreis wird zur Eröffnung verliehen. Die Sanierung der Stuttgarter Oper könnte mehr als 1 Milliarde Euro kosten und länger dauern als bisher angenommen. Nach einer jahrelangen Debatte über das Projekt haben Stadt und Land dem Verwaltungsrat der Württembergischen Staatstheater die Pläne vorgelegt für die Gestaltung des Dreispartenhauses und eine Übergangslösung. Das gut 100 Jahre alte Opernhaus muss dringend generalsaniert werden. Unter anderem soll eine moderne Kreuzbühne Bühnenbildwechsel vereinfachen. Außerdem hat die Intendanz tausende Quadratmeter zusätzliche Nutzfläche angemeldet. Stadt und Land rechnen nun für die Sanierung und Erweiterung des Opernhauses mit Kosten zwischen 740 und 960 Millionen Euro. Zusätzlich werden Kosten von über 100 Millionen Euro für die Interimsstätte am Kulturzentrum Wagenhain erwartet. Mit einem Baubeginn wird jetzt frühestens 2025 gerechnet.
Martin Roth war nicht nur international renommierter Museumsdirektor in Dresden und London, er war auch praktizierender Humanist. Vor 2 Jahren ist er gestorben. Seit 2018 bietet die nach ihm benannte Initiative politisch gefährdeten Künstlerinnen und Künstlern übergangsweise Schutz. Simone Reber hat nach einem Jahr Arbeiten mit Stipendiaten der Martin Roth-Initiative gesprochen.
Et là, c'était plus de 6 véhicules de policiers.
Es waren mehr als 6 Polizeifahrzeuge, die mich gesucht haben, um mich gefangen zu nehmen. Sie haben mich erst zum zentralen Kommissariat gebracht. Dann haben sie mich in der Nacht zu einem Versteck verschleppt, um mich dort tagelang zu foltern.
Der Kabarettist Vicky Rekwasi aus dem Tschad war auf dem Weg zu Theaterproben, als ihn die politische Polizei verschleppte. Der Blick des hochaufgeschossenen Mannes verdüstert sich, wenn er von diesen Tagen im Februar 2018 erzählt. Vicky Rekwasi war einer der ersten Stipendiaten der Martin-Roth-Initiative. Jetzt arbeitet er als Gast am Centre Français in Berlin. Im Tschad hatte der Regisseur und Schauspieler Kritik an der Regierung geäußert.
À l'époque, le Tchad était par terre. Il y avait pas les écoles.
Zu dieser Zeit war der Tschad am Boden. Die Schulen und die Universitäten, sogar die Krankenhäuser waren geschlossen. Die Menschen sind gestorben wie die Fliegen. Nichts hat funktioniert. Und ich habe gesagt, die Regierung muss eine Lösung finden für die Leute, die so gelitten haben.
Es war ein Kampf, aus den Fängen der politischen Polizei zu entkommen, sagt Vicky Rekwasi. Mithilfe der deutschen Botschaft gelangte er nach Kamerun, dann über Abidjan nach Berlin. Weltweit werden die Spielräume enger für kritische Künstlerinnen oder Intellektuelle. Auch Goethe-Institut und IFA merkten, dass der politische Druck auf ihre Partner vor Ort wuchs. Nach einer 5-monatigen Testphase nahm die Martin-Roth-Initiative im April 2018 ihre Arbeit auf. Seither hat sie insgesamt 48 Stipendiaten unterstützt. Sie bietet Künstlern, die in ihrer Heimat Zensur, Verfolgung oder Folter ausgesetzt waren, Schutz auf Zeit, sagt Mike Müller, der Leiter der Initiative.
Wir organisieren temporäre Aufenthalte, die es den gefährdeten Akteuren eben ermöglicht, aus diesen Risikokontexten rauszugehen, mal durchzuatmen, neue Netzwerke zu bilden, sich neu aufzustellen, um dann wieder zurückzukehren. Also unsere Idee ist immer, es geht um einen temporären Aufenthalt, um eine Unterstützung dieser Akteure, die sich für Meinungsfreiheit, Freiheit der Kultur und der Kunst einsetzen, dass die weiter tätig bleiben.
Das Programm wird mit 2 Millionen Euro im Jahr vom Auswärtigen Amt finanziert. Um die gefährdeten Künstler zu stärken, bestehen 2 Möglichkeiten. Sie reisen aus, bleiben aber in der Region und wohnen in einem Nachbarland. Oder sie kommen nach Deutschland und arbeiten hier in einer Gastorganisation, wie zum Beispiel dem Deutschen Nationaltheater in Weimar oder den Münchner Kammerspielen.
Wir zahlen den Unterhalt, wir zahlen aber auch Begleitmaßnahmen, Krankenkasse, dass die Leute versichert sind, die Visaanträge, die Flüge, auch wenn die Reisen innerhalb von Deutschland oder in Europa zum Beispiel machen, für ihre Aktivitäten, für die Vernetzung, auch das können wir finanzieren. Was wir nicht finanzieren, sind die künstlerischen Produktionen.
Weil häufig die Gastorganisationen keine Erfahrung mit gefährdeten Künstlerinnen oder Künstlern haben, erhalten sie unter Umständen ebenfalls Unterstützung. Die Aufenthalte in Drittländern dauern in der Regel 3 bis 6 Monate. Die Stipendien in Deutschland sind auf 1 Jahr ausgelegt, mit der Möglichkeit einer Verlängerung auf 24 Monate. Diese Zeit soll so konstruktiv wie möglich genutzt werden können. Für Vicky Rekwasi war es sehr wichtig, auch seine Familie in Sicherheit zu wissen. Jetzt leben seine Frau und seine 3 kleinen Kinder mit ihm in Berlin. 4/5 der Stipendiaten wollen nach ihrem Auslandsaufenthalt in ihre Heimat zurückkehren und dort ihre Arbeit wieder aufnehmen. Um ihr Risiko zu mindern, bietet die Martin-Roth-Initiative eine Sicherheitsberatung an.
Wir haben zum Beispiel Leute mit Sicherheitsexperten zusammengebracht, dass sie das erste Mal in ihrem Leben drauf geschaut haben, wenn ich im Internet unterwegs bin und darüber meine Drohung auch bekomme und einen Blog habe und schreibe und man kann mich verorten, was macht das mit meiner Sicherheit und wie müsste denn meine digitale Sicherheit aussehen?
Dazu kommt der Schutz durch die internationalen Kontakte. Trotzdem, sagt Vicky Rukbasi, Rückkehr in den Tschad, das wäre eine Rückkehr in die Hölle. Für mich, sagt er, ist es wirklich ein Wunder, dass ich am Leben bin.
96 Mal ist der Literaturnobelpreis inzwischen vergeben worden, aber Wolesław Jinka und Najib Mahfouz sind die einzig beiden nicht weißen Schriftsteller aus Afrika, die diese Auszeichnung bislang erhalten haben. Wie kann es sein, dass die Autorinnen und Autoren des Kontinents, auf dem die Wiege der Menschheit stand, noch immer am literarischen Katzentisch sitzen? Mit dem Anspruch, das zu ändern, stellt sich die Kölner Bildungs- und Literaturreihe Stimmen Afrikas diese Frage seit 10 Jahren. Unter dem Motto Crossing Borders feiert sie ab morgen Jubiläum mit einem Festival, zu dem Gäste aus 19 afrikanischen Ländern anreisen. Christa Morgenrath hat die Reihe gegründet. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Auch wenn das niemand mehr so sagen wollen würde, der Universalitätsanspruch des Westens auch für die Literatur ist ja immer noch groß. Was ist Ihnen mit Ihrem Festival wichtig zu zeigen?
Ja, dass sich da etwas verschoben hat in dieser globalisierten Welt und dass es mittlerweile viele Zentren gibt und eben auch in der literarischen Welt. Das nehmen wir meines Erachtens viel zu wenig wahr bisher.
Der afrikanische Kontinent ist vielfältig. Kann man trotzdem Topoi in der zeitgenössischen Literatur ausmachen?
Von dem, was ich sehe und erkenne, gibt es vielleicht 2, 3 große Themenfelder, die auf sehr unterschiedliche Weise verarbeitet werden. Immer wieder natürlich die Auseinandersetzung mit Vergangenheit, damit auch mit dem Kolonialismus. Sehr differenziert und angeknüpft an sehr persönliche Geschichten, die auch danach fragen, welche Rollen jeweils die Menschen in den Ländern, in den kolonialen Strukturen gespielt haben. Das ist eine Aufarbeitung, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, weil ja auch die Geschichte europäisch überschrieben ist und Geschichtsverarbeitung der eigenen Geschichte und Aufschreiben der eigenen Geschichte eine ganz wichtige Rolle ist, um überhaupt in die Zukunft zu blicken. Andere Topoi sind mit Sicherheit, weil es gibt Gott sei Dank auch sehr viele Schreiberinnen, die eben auch die Genderfragen untersuchen und sehr viel emanzipatorische Bestrebungen auch beschreiben. Das zum Teil auch in historischen Kontexten, aber auch in zeitgenössischen. Das sind ganz wichtige Stimmen. Auch die Frage der sexuellen Orientierung spielen eine immer wichtigere Rolle. Und da sieht man, dass sehr, sehr viel Befreiung und Mut in den Stimmen auch zum Tragen kommt und damit eben auch kritische gesellschaftliche Fragen behandelt und erkämpft werden.
Mit welchen Themen könnten Sie dann den Blick in diesem Jahr weiten?
Bei dem Festival haben wir den Fokus auf afrikanischen Sprachen, weil die meisten Menschen hier in Europa nicht wissen, dass dieser Kontinent über 2000 Sprachen hat, die der Kolonialismus eben auf eine Handvoll europäischer Sprachen reduziert hat. Und natürlich ist Sprache der Rohstoff der Literatur und wirkt sich natürlich auch auf die Erzählkunst und auf die Erzählweisen aus. Und das wollen wir ein Stück weit auch thematisieren.
Ist es wegen der Mehrsprachigkeit so schwer, Literatur aus Afrika auf dem deutschen Buchmarkt zu verankern?
Das weiß ich nicht, ob das der Grund ist. Ich glaube, es ist sehr viel trivialer. Also die Autorinnen und Autoren sind zunächst mal, weil sie ja auch eine Art europäischer Bildung genossen haben, zwangsweise in ihren Ländern auf die Kolonialsprachen als die Schriftstellerinnensprachen eingestellt. Das heißt, sie schreiben vielfach eben in Französisch, in Englisch, in Portugiesisch und so weiter. Bis das Deutschland erreicht, braucht es Übersetzung. Das ist ein weiteres Thema von uns, also Übersetzung von einer anderen Kolonialsprache in die deutsche Sprache. Wir sind also immer später dran als die anglophonen und frankophonen Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Wir brauchen sehr viel mehr auch kulturelle und, wenn man so will, auch historische Übersetzung, bis wir an den Kern einer Geschichte herankommen. Und das wollen wir thematisieren, auch auf diesem Festival, und sagen, was Übersetzung alles leisten muss und leisten kann.
Was muss es denn leisten und können?
Es muss eine Art von kultureller Übersetzung auch leisten können. Das heißt, es ist nicht nur die Sprachkenntnis, denn Sprache ist ja was sehr Lebendiges. Es muss natürlich auch die kulturellen, die sozialen und auch politischen Kontexte, in denen die Geschichten geschrieben werden, müssen verstanden werden. Und das ist ein großer kultureller Sprung auch in eine Welt, die wir hier viel zu wenig kennen. Das heißt, die Übersetzerinnen und Übersetzer aus den afrikanischen Literaturen übersetzen, haben hohe Anforderungen, um uns die Geschichten nahezubringen.
Sie haben vor 10 Jahren Stimmen Afrikas aus der Taufe gehoben. Hat sich in diesen Jahren in der Wahrnehmung von Literatur aus Afrika aus Ihrer Sicht etwas geändert? War der September 2015 mit Blick auf heute eine Zäsur auch für die Wahrnehmung von Literatur aus den afrikanischen Ländern?
Also ich denke schon, dass es eine Veränderung generell in der Wahrnehmung gegeben hat. Und zwar hat man, glaube ich, schon begriffen, dass dieser Kontinent nicht so weit weg ist, wie wir ihn uns immer vorstellen oder wie wir ihn uns wegdenken möchten, sondern die Menschen sind in Bewegung. Die Mobilität nimmt generell zu, ob das nun freiwillige oder unfreiwillige Mobilität ist. Und ich glaube, dass die Menschen das auch spüren. Der Rechtspopulismus zeigt, das sind Menschen, die wollen das nicht wahrhaben und werden, glaube ich, nicht weit damit kommen, weil die Realität ist eben eine andere in den Einwanderungsgesellschaften, in den globalisierten Gesellschaften. Und deswegen ist uns Afrika heute sicherlich näher als noch vor wenigen Jahren. Ich finde das eine positive Entwicklung in dem Sinne, dass ich denke, das muss sich sowieso von der Einstellung der Menschen hier auch ändern. Aber es ist eben auch begleitet von sehr unschönen Bewegungen und Tendenzen in der Öffentlichkeit. Und ob die Literatur da helfen kann, da habe ich bei aller Literaturbegeisterung dann trotzdem meine Zweifel. Wir arbeiten halt nach dem Motto, steht der Tropfen, höhlt den Stein, und hoffen bei den Menschen, die nachdenken und lesen wollen, da einen anderen Zugang zu schaffen auch.
Wäre es trotzdem oder gerade deshalb an der Zeit, dass sich auch die Frankfurter Buchmesse mit ihren Gastländern mal viel spezifischer als Südafrika der Literatur in den anderen 56 afrikanischen Ländern öffnet?
Ja, das wäre sehr wünschenswert. Und ich meine, jemand wie Ngugi wa Thiong'o steht seit langer Zeit auf der Liste der Literatur-Nobelpreise und wir halten jedes Jahr wieder neu den Daumen. Aber ich denke, es wird irgendwann kommen. Also wir müssen noch lange daran arbeiten, bis die Afrikanerinnen und Afrikaner offiziell in diesen Kanon der Weltliteraturen aufgenommen werden. Aber die Stärke der Literatur, auch die Präsenz nimmt zu und insofern will ich einfach optimistisch sein.
Sagt Christa Morgenrath, Gründerin von Stimmen Afrikas in Köln. Crossing Borders heißt das Jubiläumsfestival. Es beginnt morgen. Gibt's auch was zu lachen in den aktuellen Zeitungsfeuilletons? Könnte man meinen. Beim Anfang der Kulturpresseschau von und mit Klaus Bukatzky.
Papa, hast du denn in der Steinzeit gelebt? Das wurde Rainer Maria Weiß von seiner Tochter gefragt, wie wir in der Tageszeitung Taz lesen. Der Direktor des Archäologischen Museums Hamburg hatte der Tochter erzählt, wie das zu seiner Zeit gewesen sei, eine Abschlussarbeit zu schreiben mit endlos Papier und Nageldrucker, was für eine heute um die 20-Jährige offenbar klang wie ein Höhlenmenschendasein, schreibt Alexander Diehl. Und nun können im Archäologischen Museum in der Hansestadt die jungen Digitalmenschen von heute betrachten, was es in analogen Zeiten so gab. Ein typischer Großraumbüro-Schreibtisch etwa, mit elektronischer Rechenmaschine, darauf einem voluminösen Diktiergerät und einem orangefarbenen Wahlscheibentelefon, das sogar funktioniert. Fast schon Steinzeit eben, so ähnlich wie dieses Land, das vor 30 Jahren verschwand. Während Zeitungen und Nachrichten dieser Tage voll sind von Geschichten aus der DDR und der Zeit des Mauerfalls, mag es in einigen Familien doch noch so aussehen, beschreibt der Berliner Tagesspiegel. Die altbekannten Anekdoten werden erzählt, aber darüber hinaus herrscht Schweigen. Der Opa bei der Stasi, der Vater bei den Grenzsoldaten, die Mutter in der SED, besser nicht darüber reden. Das kann alte Wunden aufreißen und neue Gräben ziehen, fürchtet Anna Tewald. Aber wo die Gefahr des Vergessens droht, naht das Rettende auch. Etwa durch unseren Kollegen Johannes Nichelmann, der selber im Jahr des Mauerfalls geboren wurde und ein Buch über die Nachwendekinder geschrieben hat. Es muss im Schulunterricht ein großes Thema werden, zitiert ihn der Tagesspiegel. Wenn wir die DDR verstehen wollen, müssen wir den Sozialismus verstehen, den Marxismus, den Leninismus. Auf die Lehren zu schauen, auf denen das Ganze fußte, würde sehr zum Verständnis beitragen. Und Johannes Nichelmann ist nicht der Einzige, wie der alle zwei Jahre ausgerufene Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten zeigt. In den letzten drei Ausschreibungsrunden gab es jedes Mal weit über 100 Beiträge zum Thema DDR, deutsch-deutsche Geschichte, schreibt Anna Tewald im Tagesspiegel. Es ist ein Aufwärtstrend. In den Runden davor behandelten nur etwa 50 Arbeiten dieses Thema. Das Interesse an der DDR-Geschichte ist unter den jungen Wettbewerbsteilnehmern also steigend. Abnehmend hingegen ist ein filmisches Genre der martialischen Art. Kriegsfilme waren in den 50ern mal Kassenschlager, seitdem eher nicht mehr, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Wobei man mittlerweile eigentlich noch weitergehen und sagen muss, ernste Filme mit echten Menschen laufen einfach nicht mehr gut, sagt im Interview der deutsche Hollywood-Regisseur Roland Emmerich. Schrecklich, nur noch Superhelden. Emmerichs neuester Film Midway kommt am Donnerstag in die Kinos und schildert die berühmte Schlacht im Zweiten Weltkrieg zwischen Amerikanern und Japanern. Ich versuche bei jedem Film ein bisschen die Gegenwart zu reflektieren, egal wann er spielt, erzählt Roland Emmerich. Gerade heutzutage, wo der Nationalismus wieder modern wird, Globalisierung ein Schimpfwort ist und überall Nazi-Parteien aus dem Boden sprießen. In Amerika sind die Republikaner die Nazis, das muss man so wirklich so sagen. Da finde ich es doch gut, daran zu erinnern, dass es mal eine Zeit gab, in der die Amerikaner vereint für die Demokratie gekämpft haben. Auch das klingt schon fast wieder nach Steinzeit.
Klaus Bukatzki mit seiner Kulturpresseschau. Gabi Wutke und Lisa Simon sagen gute Nacht.